Willkommen zurück zu Teil 2 unserer Serie mit Jonas Ries und heute besprechen wir im Detail die Phasen der Rehabilitation. Und jetzt viel Spaß.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Okay, pass auf, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über bestimmte Phasen in der Rehabilitation. Du hast schon gesagt, so ja, in der ersten Phase eher mal wirklich Belastungsreduktion und dann nach und nach progressiver Aufbau. Erzähl uns doch mal, wie du die Phasen für dich einteilst, also was am Anfang stehen muss und wie du das dann entsprechend voranschreiten lässt.
Dazu ist vielleicht nochmal vorab ganz wichtig, es gibt ja diese klassischen Wundheilphasen, die aber bei einer Patellatendinopathie, die ja sehr graduell sich entwickelt, nicht immer ganz zutreffen. Das heißt, zum Beispiel gibt es da eigentlich in den meisten Fällen keine Entzündungsphase. Und deswegen, auch weil ich eben kein klassischer Mediziner, Orthopäde, Physiotherapeut bin, kam bei mir der Zugang dazu wirklich aus so einer sehr, sehr praktisch orientierten Sicht. Und halt meinen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Es gibt in der Literatur immer wieder diese Einteilung. Erstmal Kraftaufbau, dann mehr Dynamik und dann halt so Sprint-Sprung. So, das ist ja auch erstmal sinnvoll und klassisch und so weiter. Aber ich war damit nie so ganz zufrieden, weil die mir nicht trennscharf genug war. Und ich habe einfach dann so viel gelesen, da fließen dann so viele, ich sag mal, wichtige Informationen, wirklich relevante Informationen mit ein in meine Phasenaufteilung und das dann halt immer gekoppelt mit der Erfahrung, die ich mit so vielen Leuten dann spezifisch machen konnte, dass zum Beispiel bei mir Phase 1 erstmal Schmerzreduktion ist. Also das heißt, die meisten, die zu mir kommen, sagen irgendwie, ey, ich habe das Problem seit 6 Monaten, ich habe das Problem seit 2 Jahren, es geht nicht weg, ich will unbedingt nächstes Jahr wieder spielen, ich will nicht mehr daran denken müssen und so weiter. Und da ist halt meistens das Problem, dass eben diese entweder komplett Pause gemacht wurde, das haben wir ja schon besprochen, was das für negative Auswirkungen hat, oder irgendwie immer weiter trainiert wird. Auch siehe mein persönliches Beispiel, Exzentrik hat mir voll geholfen. Ich probiere supramaximale Exzentrik aus. Und ich habe halt sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, vor allen Dingen sehr anschaulich, auch beim Pascal Suh nochmal, dass die Belastung für einen kurzen Zeitraum, der ist je nach Zustand der Sehne im Durchschnitt 9 bis 14 Tage, eine Phase der Belastungsreduktion auf jeden Fall sinnvoll sein kann. Und was da passiert, also Reduktion heißt aber nicht Vermeidung, heißt keine Pause.
Und das ist ganz wichtig, dazu zu sagen.
Ja, genau. Und das beruht auch da auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass zum Beispiel langanhaltende, relativ niedrig intensive isometrische Kontraktionen, also ganz, das Protokoll sieht dann vor 5x 45 Sekunden Halterarbeit bei 70% ein Repetition Maximum als Orientierung, so einen genannten analgetischen Effekt hat, also sprich schmerzlindernden Effekt, einen kurzzeitigen schmerzlindernden Effekt für ein paar Minuten bis Stunden, also mindestens 45 Minuten hat. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, ich komme aus diesem Schmerzzyklus raus, das heißt diese ganze Vermeidungshaltung, diese Veränderung der Koordination, letzten Endes auch was im Gehirn neuroplastisch passiert durch diesen ja dann chronisch gewordenen Schmerz, dem kann ich dann, ich sag mal, etwas entgegensetzen, so. Also Phasen einbauen, wo ich halt eben keine oder reduzierte Schmerzen habe. Zweitens, durch diese Art der Belastung oder Beanspruchung wird halt einem Abbau von Sehnengewebe entgegengewirkt. Das habe ich auch so aus einer ganz anderen Erfahrung, also aus dem In-Season-Training mit Sportlern, die Erfahrung gemacht, dass Fähigkeiten, zum Beispiel die Maximalkraft, erhalten bleiben, obwohl keine schweren Kniebeugen gemacht werden, aber eben Sprint und Sprung. Das heißt, sobald das Gewebe beansprucht wird, kann es auf einem relativ hohen Niveau für einen gewissen Zeitraum gehalten werden. Und deswegen ist das halt eben auf keinen Fall eine Pause. Und was man halt immer beachten muss, ist, dass das immer im Abgleich stattfindet mit einer Schmerzreaktion. Das ist ein anderer ganz elementarer Bestandteil vom Reha-Konzept, dass es bekannt ist, dass Schmerzen so ungefähr 24 Stunden später mit einer Schmerzreaktion eben mit Schmerzen reagieren auf den Belastungsreiz, den ich vorher gesetzt habe. Und da kann ich mich dann entsprechend durch diese Phase 1 eben, ich sag mal, durchbelasten, auch täglich. Aber das Ziel ist es, dass die Schmerzen erstmal nahezu verschwinden im Alltag. So, und was damit, ich kann das jetzt auch noch nicht physiologisch komplett erklären, was dann da die Mechanismen sind, vor allen Dingen auch nicht im Gehirn, ja, das ist dann vielleicht Spezialgebiet von anderen Leuten, aber das Wichtige ist, nur so setze ich meiner Erfahrung nach den Betroffenen, versetze ich dann in eine Situation, in der er überhaupt erst wieder eine irgendwie geartete höhere Belastung als das, was er in dieser Phase gemacht hat, draufgeben kann. Und diese Phase habe ich zum Beispiel so erstmal in der Literatur, außer zum Beispiel bei diesem analgetischen Effekt, aber das wird dann nicht explizit in eine Phase umgewandelt, noch nicht gesehen. Und dann fange ich eben an, klassisch die Kraft aufzubauen. Ganz wichtig, ich hatte es schon mal genannt. Das ist dann bei mir Phase 2, Reintegration von langsamen dynamischen Bewegungen. Da ist es sehr wichtig, dass ich halt die Dynamik reduziere. Und das mache ich zum Beispiel durch eine langsame Exzentrik, eine Pause bei der jetzt zum Beispiel bei der Kniebeuge in der untersten Position, also den Dehnungsverkürzungszyklus komplett kille, langsam runter, kurz aussitzen, langsam rauf. Und da benutze ich quasi diese Ausführung, das Tempo, auch wieder wie ein Puffer, dass die Belastungsgrenze der Patella nicht plötzlich überschritten wird. Gleiches gilt auch übrigens für Achillessehnen oder gewisse andere Sehnen. Genau, und damit kann ich dann aber wiederum auf einem relativ niedrigen Level auch zu Anpassungen anregen. Ja? Also das heißt, da passiert trotzdem was in der Sehne. Das ist nicht so, dass das Sehnengewebe sich anpasst nur ab einem bestimmten Reiz. Können wir aber vielleicht trotzdem nochmal drauf zu sprechen kommen. Sogenanntes Sehnenadaptationstraining bei einer gesunden Sehne, sehr spannend. Aber da passiert auf jeden Fall was. Und eben auch in den ganzen Kofaktoren, zum Beispiel Top-Down, Bottom-Up, parallel dazu kann ich Rumpfmuskulatur trainieren, Hüftmuskulatur trainieren, Wadenmuskulatur trainieren. Und das Ganze geht dann über in Phase 3, Reintegration von schnellen dynamischen Bewegungen. Das heißt, die Krafttrainingsübungen werden wesentlich dynamischer und die Sprungprogression beginnt. Und das Ganze mündet dann in Phase 4, in diesem Sehnenadaptationstraining, was ich kurz genannt habe eben. Und ja, Return to Sport, also wirklich spezifisch zu sagen, okay, der braucht Richtungswechsel. Wie habe ich noch eine Progression auf dem Feld für Richtungswechsel drin? Und so habe ich halt meine vier Phasen gegliedert, die auch immer ganz spezifische Ziele haben, ab wann man dann in die nächste Phase übergeht, warum es eben auch ein individualisierter Ansatz ist.
Das ist ganz, ganz wichtig, dieses aus meiner Sicht auch kriterienbasierte Vorgehen, weil sich dahin auch die Reha generell gerade auch weiterentwickelt aus meiner Sicht und weiterentwickeln muss, zu sagen, hey, wir haben diese und diese Ziele schon erreicht, diese Kriterien erfüllt und dann erst können wir eine Phase weitergehen und nicht nach einem ja zeitadaptierten Prozess, also dass wir jetzt 6 Wochen zum Beispiel einen Block gefahren haben und dann müssen wir jetzt in den nächsten Block rein. Aber wenn wir einfach bestimmte Ziele noch nicht haben, ja, dann macht es einfach aus der biologischen Sicht keinen Sinn, weil einfach der Körper noch nicht da ist, wo wir ihn brauchen, um weitergehen zu können.
Genau, und da ist auch nochmal wichtig, dass wir auch überhaupt nicht wissen können, wie der Zustand dieser Sehne individuell ist. Also no chance, weil die Untersuchungen, die darauf hinweisen, also wenn mir jemand diese Bilder bringt und nicht nur MRT diese Untersuchungen bringt, ey, dann wäre halt so eine viel, viel differenzierteres Vorgehen möglich, aber die müssen ja auch wiederholt werden. Und das heißt, man muss ja mit ganz anderen Kriterien daran gehen. Und das ist vielleicht auch eine ganz spannende Sache, weil meine Kriterien für die einzelnen Phasen leiten sich fast ausschließlich aus Erfahrungswerten ab. Ich habe Leute, die verharren in Phase 1 6 Wochen, wo ich eben gesagt habe, durchschnittlich 9 bis 14 Tage. Typischerweise sind das aber bestimmte Härtefälle. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch schon degradierte Anteile in der Sehne, also Anteile in der Sehne, die nicht mehr ihre Funktion erfüllen können. Aber das ist auffällig. Und ich habe halt meine Ziele für diese einzelnen Phasen halt aufgrund dieser vielen Erfahrungen, die ich mit vielen verschiedenen Sportlern hatte, die haben einfach funktioniert. Das heißt aber noch nicht, dass die optimal sind. Es kann sein, dass irgendjemand auf der Welt nochmal andere Erfahrungen gemacht hat und vielleicht 2 Wochen schneller rehabt als ich, sage ich jetzt mal so. Oder mit meinen Zielen 2 Wochen schneller am Ende durchgekommen ist oder so. Aber ich weiß, dass die so eine Art, wie so eine Art Puffer drin haben, einen Sicherheitsmechanismus, sage ich mal, zum Beispiel durch das Bewegungstempo in Phase 2, wo ich dann sage, wenn du mit diesem Tempo keine Gewichtssteigerung bei, ich sage jetzt mal, 3 mal 10 Wiederholungen Kniebeuge, wenn du da keine Gewichtssteigerung progressiv mehr durchführen kannst, weil das Tempo einfach zu langsam ist und deine muskuläre Ermüdung einfach eintritt, dann bist du bereit für die nächste Steigerung, die dann aussieht, weniger Wiederholung, schnellere Ausführung. Und so habe ich halt immer so ein bisschen wie so ein Sicherheitspuffer drin und dass erst, wenn das erste nicht mehr ausgeführt werden kann, der nächste Schritt gemacht wird. Und wie gesagt, ob das das Optimalste ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich habe es halt so fein getuned, dass es bis jetzt zumindest niemanden gibt, der zum Beispiel gesagt hat, ja, ich habe mich genau dran gehalten, aber dann sind plötzlich die Schmerzen wieder stärker geworden, sondern es lässt halt eine lineare Progression zu.
Die Dauer ist natürlich auch eben, wie du sagst, bei jedem, nicht bei jedem immer gleich.
Sagen wir mal, du hast jetzt jemanden, der, bei dem es 2 Monate dauert, ja, also bei dem das über diese 9 bis 14 Tage hinausgeht und der kommt einfach nicht so richtig weiter oder es zieht sich. Wie trainierst du denn jetzt mit dem in der Phase? Weil Tempo, sagst du, darauf konzentrierst du dich in Phase 2. Was genau machst du in dieser ersten Phase?
Wie gesagt, also das fängt an mit isometrischen Kontraktionen, langanhaltende isometrische Kontraktionen. Also ich kann da ganz offen drüber sprechen, ich habe Leute 2 Jahre gerehabt. Also wirklich, das waren richtige Härtefälle. Der hat seit 4 Jahren Probleme in beiden Knien, der konnte nicht, also der musste Treppen steigen. Komisch, mit komischem Bewegungsmuster, weil er Schmerzen hatte. So. Und dann ist es natürlich auch vermessen zu sagen, ich rehab dich in 3 Monaten, was mein Durchschnitt ist, oder 4 Monaten. So. Und ich habe den 2 Jahre betreut, nebenbei. Also das heißt, das war dann natürlich alles nicht mehr so intensiv. Der wird ja auch mega erfahren, sondern das war dann so eine WhatsApp-Betreuung. Und was ich da viel mache, ist, ich probiere rum, welche isometrischen Belastungen quasi die besten sind, die am wenigsten den Schmerz triggern und am besten diesen analgetischen Effekt auslösen. Da gibt es dann auch wieder mehrere Ansätze. Spanish Squat ist so eine sehr convenient, also sehr einfach durchzuführende, am Spielfeldrand auch machbare Übung, wo man entweder ein starkes Gummiband oder ein Packgurt oder so Russian Belt nennt man das im englischen Sprachraum auch, auf Kniehöhe um einen festen, einen Pfahl oder ja, keine Ahnung, irgendeine Befestigung macht und sich dann da quasi befestigt wie in so einem Sissy Squat und sich dann nach hinten reinsetzt. Mm. Aber also wie ein Wandsitzen, ja, nur ohne Wand im Rücken. Aber das Ding ist, und eine andere Form ist zum Beispiel einfach an den Beinstrecker zu gehen und den Beinstrecker bei 70 Grad Kniebeugung einfach zu halten. Wandsitzen ist so die Low-Budget-Variante von allem. Da gibt es verschiedene Ansätze, so. Knees over Toes Guy werde ich auch in der Zeit sehr oft mit konfrontiert, der dann wieder andere Übungen hat. Am Ende des Tages, ganz simpel biomechanisch, geht es um die Kräfte, die auf die Patella einwirken durch diese Ausführung. Und zum Beispiel der Spanish Squat ist halt sehr schnell, sehr intensiv. Beidbeiniges Wandsitzen relativ wenig intensiv und der Beinstrecker sehr genau dosierbar und sehr isoliert auf die Sehne einstellbar. Und darüber probiere ich dann zum Beispiel rum, eine Übung zu finden, die den Zweck erfüllt, den ich für Phase 1 beabsichtige. Und dann ist immer die zentrale Frage, wurde es denn schon besser, auch wenn es nur sehr langsam besser wurde? Und die wird in der Regel mit Ja beantwortet. Und dann heißt es einfach nur Geduld haben. Wie gesagt, 2 Monate Phase 1, super nervig, super anstrengend. Man muss halt auch gucken, dass die Leute das auch wirklich machen und in den Prozess vertrauen. Trust the process. Mal da so ein gern genutzter Spruch. Genau, und dann hat das bis jetzt auch bei jedem noch geklappt. Auch wenn es Zweifel gab und Rückschläge quasi, aber es hat bis jetzt bei jedem noch geklappt.
Ich habe da sogar die Erfahrung gemacht, dass gerade in dieser ersten Phase die Zeit zwischen der nächsten Belastung sogar 36 oder 48 Stunden sogar dauern kann. Mhm. Und auch diese Geduld braucht man. Also hat man vielleicht sogar nur 2 oder 3 Einheiten von diesem schon sehr geringen intensiven Training in der Woche. Mhm. Aber vielleicht braucht es erstmal wirklich diese starke Reduktion an Reizen, um dann nachher wieder einen Aufbau zu schaffen und dort die Sehne abzuholen, wo sie eben gerade ist.
Guter Punkt, Wir haben einfach nur sehr guter Punkt, dass man halt auch die Frequenz der Trainingseinheiten verändern kann.
Genau.
Ich fange erstmal sehr hochfrequent an, weil die Beanspruchung relativ gesehen niedrig ist. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der sagt so, ey, ich habe das irgendwie seit 2, 3 Monaten und das ist so ein Schmerz von 5 bis 6, dann fange ich auch mit dem an, 2-mal am Tag das zu machen, morgens und abends. Mhm. Aber wenn man halt merkt, dass dadurch die Schmerzen schlimmer werden, was dann eine sehr, sehr, ja, reaktive Sehne sozusagen ist, die halt sehr empfindlich auf sowas dann reagiert, dann muss man genau da dann auch einsetzen natürlich, dass man sozusagen den kleinstmöglichen Reiz findet, der einem Abbau entgegenwirkt. Genau, und dann halt letzten Endes trotzdem irgendwie, und das wäre ja eher das Stichwort Schonung, nicht Pause, sondern Schonung für 48 Stunden, 72 Stunden und da dann halt das ins Gleichgewicht bringt, aus halt abbauenden, aufbauenden Reizen und so weiter. Das erfordert bestimmt ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber es ist möglich, definitiv.
Plus, dass du in der Zeit ja dann auch die Möglichkeit hast, eben andere Körperbereiche zu trainieren. Mhm. Das heißt ja dann nicht, dass du gar nichts mehr trainieren darfst und einfach nur noch diese 2, 3 Einheiten in der Woche hast, sondern du hast ja definitiv auch Oberkörpertraining, Mittelkörpertraining mit dabei, was eben genau in diese Pausenzeiten zum Beispiel fallen kann.
Genau, oder halt eben die Widmung des Trainingsfokus auf die Kofaktoren, ja. Rumpfmuskulatur, Wade. Im Football nenne ich das immer the gift of injury und ich versuche somit die Leute halt aufzuheitern, die dann halt gerade am Boden zerstört sind, weil sie umgeknickt sind, weil sie einen Hamstring-Pull haben und wo man sich dann halt auf andere Dinge konzentrieren kann und seinen Fokus dahin legt und dann halt möglicherweise an anderen Schwächen arbeitet und so weiter. So dann, weil dann, das ist ja eigentlich eine luxuriöse Situation. Zwar kann man vielleicht kein Football spielen, aber man hat mal die Zeit und Ruhe, sich anderen Dingen zu widmen.
Dem Beachbody zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Wie machst du da die Assessment-Verfahren? Also gerade für so ein Baseline-Screening, um so den Verlauf zu dokumentieren.
Ganz kurz, was genau meinst du mit Assessment von was genau jetzt?
Für eine Schmerzreizung in der ersten Phase. Also Ich baue mir das zum Beispiel so auf, dass ich dann eine bestimmte Übung suche, die entsprechend diese Schmerzen am besten und am reproduzierbarsten provoziert. Und dass ich genau die dann entsprechend auch, die kann bei jedem unterschiedlich sein, einmal morgens testen lasse, um zu gucken, okay, wie ist gerade der aktuelle Stand? Habe ich vom Tag vorher schon eine Reizung, die über ein gewisses Maß hinausgeht, dass ich also vielleicht sogar einen Tag länger Pause machen sollte? Aber ich habe sowas einfach als Standard mit etabliert, um das dokumentierbar zu machen und auch mit meinem Kunden dann zusammen zu entscheiden, hey, cool, wir können da jetzt schon weiter belasten, weil die Reaktion in dem Verlauf, den wir einfach dokumentiert haben, ist sehr, sehr gut. Und dann haben wir eine bessere Möglichkeit, das auch zu entscheiden.
Ja, genau. Also ich mache das genauso. Schmerzreaktionstest, der auch oft angegeben wird und den ich standardmäßig verwende. Aber auch da, habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber in der Regel funktioniert's. Single-Leg-Decline-Squats, also auf einer schiefen Ebene, eine einbeinige Halbkniebeuge, keine Tiefkniebeuge ausführen, ist so das, was zumindest biomechanisch halt den Zug auf der Patellasehne sehr, sehr, sehr hoch oder der Zug auf der Sehne fällt sehr hoch aus und deswegen ist es ein gut geeigneter Test, um Schmerzen zu provozieren und auch sehr zuverlässig ist. Und dann lasse ich die genauso in den Trainingsplänen, die ich dann da auch hinterlege bei meinem Konzept, ist dann halt die Möglichkeit, genau wie du sagst, eine Art Schmerztagebuch halt zu führen, aber halt so, dass man sich immer bewusst ist, dass die Schmerzreaktion am nächsten Tag die Belastung vom Vortag quasi evaluiert. Genau. Also es ist immer ein Blick in die Vergangenheit.
Ganz genau.
Weil die Sehne, das ist halt ein wichtiger generelles Phänomen, sage ich mal, von Sehnengewebe, dass diese Reaktion zeitverzögert stattfindet. Und dann kann man nämlich ganz genau sagen, und das ist dann auch die Konsequenz, die ich dann daraus ziehe, die Progression, die du gemacht hast, weil du doch ungeduldig geworden bist und jetzt doch 10 Kilo gesteigert hast oder sowas, war zu hoch. Und dann kann man auch nochmal graduell gucken, wie hoch ist jetzt die Schmerzreaktion über den Baseline-Wert ausgefallen. Also eigentlich ist sie runtergegangen und ich war bei einer stabilen 2 von 10. Das ist dann dieses typische Rating, 0 bis 10, Numeric Pain Scale. Und jetzt bin ich auf einmal auf einer 6 von 10. Dann war das möglicherweise sehr viel zu viel Training, Belastung. Und dann kann ich auch einen Rückschritt machen oder ich wiederhole den Reiz nochmal, wenn es nur eine 4 von 10 ist, also ein leichter Anstieg. Genau, und so, da gibt es einen systematischen, objektiven Ansatz, der natürlich irgendwie doch so subjektiv ist, weil die Schmerzbewertung subjektiv ist, aber der auch sehr, sehr gut funktioniert und sehr verlässlich ist und auch über das komplette Reha-Verlauf beibehalten wird. Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich persönlich, also das kommt eigentlich aus der Achillessehnen, Studien, ist so ein bisschen vorsichtig mit Morgenstesten, weil auch viele so vor allen Dingen bei der Achillessehne beschreiben, dass sie morgens sehr so stiff sind und weiß jetzt nicht genau, woran das physiologisch liegt. Wahrscheinlich irgendwie auch daran, dass dann da viel Prozesse in der Nacht stattgefunden haben, möglicherweise Wassereinlagerung. Und zumindest habe ich öfter gelesen, dass man die halt eher so am Nachmittag durchführen soll. Aber habe ich deswegen auch einfach nur übernommen. Also da muss man natürlich auch wieder aufpassen, wenn man es nachmittags macht, dass man nicht vorher irgendwie diese schmerzreduzierenden Übungen ausführt, weil dann wird das auch wieder verzerrt und so. Also nur vielleicht als Anmerkung, dass es da vielleicht auch Tagesunterschiede geben kann.
Ja, ich glaube, da ist dann einfach nur wichtig, einen Zeitpunkt halt festzulegen und das dann eben konsequent durchzuziehen. Aber finde ich einen interessanten Punkt, dass du sagst, dass vielleicht sogar am Nachmittag sinnvoller sein kann.
Ja, ich finde, das kommt dann natürlich auch auf die Realitäten drauf an. Wenn zu dir ein Kunde kommt oder ein Patient kommt und der hat morgens einen Termin und du machst das mit dem so, dann ist das so. Ja. Natürlich, wenn er das selber macht, dann kann man sowas natürlich auch möglicherweise berücksichtigen.
Jonas, nochmal ein ganz anderer Sprung, den wir jetzt machen. Und zwar, du hattest vorhin schon mal gesagt, das Erste, als du dich damals verletzt hast, war exzentrisches Training, wo du gehört hast, okay, oder das hast du irgendwo gelesen, man muss jetzt exzentrisches Training machen. Und du hast dann mit supramaximaler Exzentrik gearbeitet, ne? Also du hast mit beiden Beinen gecurlt und mit einem wieder zurückgelassen oder sowas.
Moment, gestreckt, genau, bei den Hamstrings kann das ja auch irgendwann durchaus Sinn machen, da curlt man das dann, ja. Und beim Leg Extension Streckung.
Aber apropos, das ist nämlich genau der Punkt. Wann macht das Sinn? Wann kann man damit arbeiten mit so einer Trainingsmethode? Also, dass man wirklich den Muskel exzentrisch überlastet.
Jetzt müssen wir aufpassen wegen präziser Ausdrucksform, weil ich will ja die Sehne überlasten bei Patellatendinopathie und den Muskel überlasten jetzt zum Beispiel bei Hamstrings. Und also es geht jetzt noch um Sehne oder um Hamstrings?
Okay, stimmt. Du hast absolut recht. Es geht immer noch um die Sehne, aber okay. Gerne natürlich, dass wir dann den Übertrag nachher auf die Hamstrings bekommen. Ja,
kriegen wir hin. Also sehr gut. Und zwar, das ist eigentlich auch wieder so ein interessantes Phänomen. Ich will wie jetzt schon mal ein kleines bisschen ausholen und einen Social-Media-Rant einbauen. Es gibt ein paar Forscher, die oder Wissenschaftler, Forschungsgruppen, die sind durchaus auch im Internet recht umtriebig, auf Podcasts unterwegs, hier im Instagram und so weiter. Und da gibt es durchaus auch sehr gute. Jill Cook zum Beispiel, auf die beziehe ich mich auch öfter im Deep Dive, sehr, sehr gut, sehr, sehr erfahren. Aber was mir aufgefallen ist, dass das Thema Sehnentendinopathien, also Tendinopathien, ist irgendwie ein bisschen trendy geworden, so in den letzten 1-2 Jahren, schätze ich mal, dass es problematisch ist, wenn eine Trainingsform irgendwie Einzug hält in diese Mechanismen von Social Media, weil dann teilen das natürlich mehr Leute, wenn es große Accounts sind, werden das geteilt, dann sehen das auch mehr Leute und dann wird das als die, ja, ich sag mal, wichtigste Wahrheit so wahrgenommen.
Der heilige Gral.
Genau, so. Und das sind dann aber, das wird der Komplexität des Themas seltenst gerecht. Ja, also diese Form so. Und jetzt ist es halt so, dass dieses isometrische Training stark in den Vordergrund gerutscht ist. Aber vor 10 Jahren ungefähr, 10, 15 Jahren, war es eben das exzentrische Training. Das ist auf so Untersuchungen zurückzuführen. Ich glaube, Alfredsson-Protokoll hieß das, der halt rausgefunden hat, dass exzentrisches Training bessere Ergebnisse erzielt hat in der Reha von Achillessehnen-Tendinopathien als, ich glaube, ich weiß nicht, was die Vergleichsgröße war, ob das klassisches Krafttraining war oder sogar Passive Treatments. Wichtig ist aber, wenn man sich diese Sachen anguckt, Stichwort Wahrheitssucher, so, ich denke mir dann so, okay, wie kann das sein, dass das erst gezeigt wurde und dann aber jetzt Isometrie und so, dann geht man rein und dann sieht man aber, dass das Protokoll irgendwie 3x15 Wiederholungen ist. So, dann muss sich der logisch denkende Mensch überlegen, was kann denn 3x15 Wiederholungen exzentrisches Training sein? Das kann ja nicht supramaximal sein. Wenn wir von supramaximalem exzentrischen Training reden, dann reden wir von 3-4 Wiederholungen oder sowas, ja. Und in der Tat war es dann auch einfach nur die exzentrische Phase, die dort trainiert wurde. So, warum die zu verbesserten Ergebnissen führt, lasse ich jetzt erstmal offen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was die Kontrollgruppe ist. Das heißt, ich würde jetzt auch nochmal spekulieren. Wenn das aber Passive Treatments sind, dann ist es klar, warum es bessere Ergebnisse geführt hat. Aber diese Untersuchung quasi war Ausgangspunkt dafür zu sagen, dass Exzentrik in der Sehne sehr wichtig ist. Anekdote eingeschoben. Ich habe einen sehr, sehr international, wie sagt man denn, performenden, agierenden Sportler betreut, der wirklich in ein sehr gutes Betreuungssystem eingebunden ist. Und dem wurde wegen der Patellatendinopathie supramaximale Exzentrik nicht nur empfohlen, sondern mit ihm gemacht in der Reha, weil das, Zitat, das Beste für die Sehne ist. Alles schlimmer geworden. Das ist dann auch so eine Fehlinterpretation von Dingen, die man gehört hat, so wie ich auch. Ich habe das ja auch gehört. So, und das öffnet halt und die Hoffnung, die man dann da reinsteckt, weil man es vielleicht noch nicht gemacht hat, so die nimmt man dann dankend an, probiert es aus, wird aber erstmal schlimmer. So, jetzt kommen aber Isometrie in den Vordergrund. Und ich habe jetzt ja schon diese langanhaltenden isometrischen Kontraktionen genannt, die einen analgetischen Effekt haben, da muss man jetzt aufpassen. Dieser analgetische Effekt ist ein schmerzlindernder Effekt, der auch einem weiteren Abbau der Sehne, wie es bei Pause stattfindet, auch entgegenwirkt. Aber das ist kein auf guter Sehnen aufbauender Reiz. Ja? Also das beseitigt nicht die Ursache von Tendinopathien.
Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf.
Und eine Sache, die ich oder eine Forschungsgruppe, ich hatte halt das Glück, dass ich, als ich in der Sporthochschule Köln war, habe ich ein paar Seminare bei Professor Aram Patzes gehabt. Der ist jetzt in Potsdam, glaube ich. Ja.
Der ist an der Humboldt-Uni, Berlin.
Berlin, ja. Und die haben halt jetzt die letzten 10 Jahre oder 10, 15 Jahre, schon 2007, einfach sich so krass diesem Thema Sehne gewidmet, aber primär meiner Interpretation ihrer ganzen Studien. Ich habe sehr viel von denen gelesen, sehr viel live mitbekommen. Sehr stark auch dem gesunden Sehnengewebe, also Prävention und Leistungssteigerung, weil mir da auch so ein paar Fragezeichen in der Reha kamen. Aber ganz, ganz wichtig, ganz wichtige Erkenntnis aus der ganzen Nummer. Die haben das einfach sehr, eigentlich simpel, aber sehr elegant untersucht, was denn optimaler Stimulus für die Sehne ist. Und jetzt kommen wir zu diesem Sehnenadaptationstraining, was ich vorhin auch kurz angedeutet habe. sehr simple, aber elegante Untersuchung. Die sind dann hingegangen, haben geguckt, okay, was passiert, wenn ich jeden Tag die trainiere? Was passiert, wenn ich so trainiere? Was passiert, wenn ich so trainiere? Und in so einer Art Ausschlussverfahren über mehrere Studien, also über mehrere, so ich sag mal, Feedback-Loops, wie auch immer. Und das fand ich den interessantesten Punkt. In einer dieser Studien haben sie herausgefunden, dass Drop-Jumps nicht zu einer verbesserten strukturellen Veränderung, sage ich mal, Sehnensteifigkeit in der Sehne geführt hat. Aber isometrische Kontraktion von 3 Sekunden Dauer, also für eine Kontraktion relativ lange, aber nicht so lange wie die ich vorhin genannt habe, diese 45 Sekunden, zu sehr guten Anpassungen im Sehnengewebe geführt hat. Und jetzt wird auch alles ein bisschen rund, jetzt kommen wir wieder zu der Viskoelastizität, dass die Schlussfolgerung daraus war, dass die Sehne oder die Zellen in der Sehne eine gewisse Reizeinwirkungsdauer von wiederholt 3 Sekunden bei sehr hohen Kräften, 90% isometrisches Maximum, das ist sehr hoch, benötigen, um biopositiv zu reagieren, sprich Gewebe aufzubauen. Und da ist der Grund, dass das Wasser erstmal verdrängt werden muss, also dieser Creeping-Effekt letzten Endes auch, das Wasser muss erstmal verdrängt werden, damit dann diese viskoelastische Eigenschaft in Anführungsstrichen etwas beseitigt wird und dann diese Zugkräfte im Sinne der Mechanotransduktion, Zugkräfte werden wahrgenommen von den Zellen und führen dann halt zu einer entsprechenden Antwort, überhaupt stattfinden können. So, und das wurde sehr sauber erarbeitet, hat sich auch bewährt, hat sich bestätigt. Und hier ist das Ding, diese Forschergruppe und diese Untersuchungen habe ich noch nie, also jetzt, die werden jetzt auch aktiver. Es gab letztens so ein Online-Event vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften mit denen. Es gibt so eine Berliner Methode, nennt sich das. Das ist letzten Endes auf diese Untersuchung zurückzuführen. Das ist dieses Sehnenadaptationstraining. Aber all diese Erkenntnisse sehe ich nirgendwo auf diesen einschlägigen Instagram-Posts, sondern die beziehen sich immer auf so 2, 3 Wissenschaftler und Forschergruppen, die sehr, ja, ich sag mal, umtriebig sind. So, aber die Datenlage ist eigentlich schon weiter als bestimmte Aussagen. Und um jetzt wieder zu dem Punkt zurückzukommen, dem Sehnengewebe ist es in Anführungsstrichen relativ egal, welche Belastungen auf sie einwirken, aber diese müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Erstens muss der Zug sehr hoch sein. Ich habe eben schon mal 90% als Orientierungsgröße genannt, des isometrischen Kraftmaximums, nicht mal des konzentrischen, also noch höher. Zweitens muss die Reizeinwirkungsdauer eben etwas höher sein, länger sein. 3 Sekunden wurde als optimal in diesen Vergleichsstudien herausgefunden.
Aber wie häufig 3 Sekunden? Das ist ja wiederholt.
Ja, das Originalprotokoll sind 5 Sätze, a 4 Wiederholungen und eine Wiederholung ist eben 3 Sekunden Zug draufgeben, 3 Sekunden Pause machen.
Okay.
Und das halt 4-mal wiederholen, 5 Sätze, 2 Minuten Pause dazwischen.
Und das ist für gesunde Sehnen oder?
Genau, das ist ein ganz, jetzt wird es natürlich immer alles etwas länger und breiter und komplexer, aber das habe ich ja am Anfang des Podcasts schon gesagt. Das richtet sich primär für den Aufbau von Sehnengewebe, aber bei gesunden Sehnen. Zum Beispiel, das habe ich auch sehr schön beim Pascal Su gesehen, der hat das dann am Ende seiner Reha, in Phase 4 baue ich das ein, durchgeführt, hat dann aber sehr spät zum ersten Mal auch wieder mit einer Schmerzreaktion, mit einer leichten reagiert. Das ist aber vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass die meisten Leute diese 90%, diese hohen Zugkräfte, also auch letzten Endes muskuläre Kräfte, sehr explosiv erzeugen. Also der Kraftanstieg wird sehr steil ausgeführt, sage ich mal. Und da habe ich dann die Konsequenz gezogen, dass dort eigentlich der Knackpunkt liegt in der Reha, dass man den Kraftanstieg auf 90% auch nochmal relativ langsam gestaltet, also über 1-2 Sekunden hinweg, anstatt einen explosiven Kraftanstieg auf 90% durchzuführen. Und das wiederum führt dann auch zu einer deutlich reduzierten Beanspruchung im Sinne der Dynamik. Und das kann man dann auch wieder alles verringern und schneller machen und explosiver machen. Und ja, nochmal um darauf zurückzukommen, das Wichtige ist, dass die Sehne Zugkräfte abbekommt, aber ich kann die theoretisch auch exzentrisch einleiten, das ist auch kein Problem. Ich könnte zum Beispiel ein Gewicht nehmen, was, ja, ich sag jetzt mal sehr nah an meinem, an diesen 90% isometrischer Maximalkraft dran liegt und dann innerhalb von mehreren Sekunden ein Gewicht ablassen. In Anführungsstrichen ist der Sehne das egal, ob ich isometrisch halte, das exzentrisch ablasse. Konzentrisch wird es halt irgendwann ein bisschen problematisch, weil ich dann eine Ermüdung haben werde. Exzentrisch, isometrisch ist die Ermüdung natürlich geringer. Also beziehungsweise ich kann mehr Leistung bringen. Und genau, und deswegen unterm Strich, Sehne braucht Zug. Wenn diese Zugkräfte adäquat sind, eine gewisse Reizeinwirkungsdauer haben, dann wird es zu einer biopositiven Antwort führen im gesunden Sehnengewebe. Bei vorgeschädigten Sehnengewebe muss man halt ein bisschen aufpassen. Das ist sehr, sehr spät einzusetzen, weil es sehr belastend ist. Aber das ist ein ganz klares, wissenschaftlich hergeleitetes, bestätigtes Wissen, also Fakten, die ich aber so seltenst irgendwo in der, ich sag, medial irgendwo aufbereitet finde. Von denen, von der Forschergruppe, ja, die machen schon viel, aber man muss halt sich einschlägig auch damit auseinandersetzen. Und diese schnelle Wissensgenerierung, Instagram und sowas, wenn da halt wenig unterwegs ist, dann, ja, muss man halt die Originalstudien lesen, man muss wissen, dass es die gibt. Und daran, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich dann halt irgendwelche selbsternannten Sehnenexperten sehe, höre, lese, die sich dann halt auch wieder nur auf diese typischen plakativen Aussagen, die halt da so kursieren, reduzieren.
Übrigens, was ganz lustig ist, der Aram Patzis war mein Hauptdozent an der Universität.
Nice.
Ja, genau. Also ich kenne den Aram Patzis gut. Ich glaube grundsätzlich bei dieser Sehnenthematik ist vielen dieses Thema einfach zu langweilig. Bis zu dem, weil sie den unmittelbaren Nutzen nicht sehen, bis zu dem Punkt, wo eine Verletzung auftritt.
Korrekt.
Dann wird es interessant.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und vorher macht sich keiner Gedanken drüber, weil das sieht man ja nicht, in Anführungszeichen.
Ja.
Da will jeder nur die Muskulatur trainieren. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber es ist natürlich richtig gut, wenn man eigentlich davon Ahnung hat und vielleicht Verletzungen auch gar nicht erst auftreten aufgrund dessen. Ne?
Ja, aber im Zeitgeist hier Corona, Pandemie, muss man halt leider dazu sagen, Prävention ist nicht sexy.
Prävention ist nicht sexy. Ja, nein.
Man wird nie wissen, ob man die Verletzung vermieden hat. Und wenn man halt einen Trainer hat, der das gut, und das versuche ich halt auch, aber unterschwellig, ich rede da nicht drüber, ich versuche halt die Trainingsgestaltung bei unseren Athletiktrainings beim Volleyball, beim Football auch so zu gestalten, dass die Sehne eben einen Reiz mit abbekommt, weil, und das ist auch ein schöner Nebenaspekt, den halt diese Arbeitsgruppe von Aram Patzis mit beleuchtet, diese Dysbalance zwischen Muskel- und Sehnenanpassungen in Phasen intensiveres Trainings halt auch auftreten können und dann halt Verletzungen begünstigen. Das heißt, ich kann den Muskel auf neuromuskulären Anpassungen relativ schnell stark bekommen, die Sehne braucht aber einfach länger. Und wenn ich das halt mit immer ausgefeilteren Trainingsmethoden immer schneller machen will, den Power-Output zum Beispiel immer krasser mache, dann wird halt diese Dysbalance zwischen der Belastbarkeit der Sehne und der Belastung, die durch die Muskulatur an sie gestellt wird, die Schere geht immer weiter auf. Und das ist halt auch ein sehr interessantes Gebiet, was sie auch noch beforscht.
Also wenn du jetzt einen Athleten hast, der topfit ist und der ist in einer sehr schnellen Belastungssteigerung, sage ich mal, im Training, dann würdest du so eine Methoden, wie du sie eben beschrieben hast, auch mit einbauen, um dafür zu sorgen, dass die Sehne gezielt nochmal trainiert wird.
Wenn man das motivational hinbekommt, den das machen zu lassen, wenn es auch Sinn ergibt, weil der irgendwie weiß, ey, voll viele von meinen Kollegen haben dieses Problem, aber ich noch nicht, okay, ich will dafür was machen, dann kann man das so stupide am Beinstrecker machen mit 5x.
Machst du das am Ende vom Training?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist eine hochbelastende Trainingsform. Das ist nichts, was man im Sinne von, oh, ich mache jetzt nochmal kurz 3x10 Außenrotatoren am Ende von meinem Oberkörpertraining oder so.
Ja.
Das ist wirklich hochbelastend. Also das heißt, da muss man auch gucken, wie oft man das die Woche macht. Und das kann man nicht einfach nach irgendeinem Leistungstraining mit Maximalkraft und Schnellkraft vorher Gewicht heben oder so dann nochmal am Ende einpflegen, sondern das muss man schon sehr smart einfügen in den Gesamttrainingsprozess. Also ich glaube auf jeden Fall daran, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das eine wertvolle Trainingsmethode ist. Aber man muss sehr aufpassen, dass man die nicht einfach so lapidar einsetzt. Zum Beispiel über diesen Kraftanstieg bei dieser Online-Veranstaltung vom Bundesinstitut da für Sportwissenschaften habe ich genau die Frage auch gestellt bezüglich des Kraftanstiegs. Da wird in den Originalstudien kein Wort drüber verloren, ist aber die größte Erfahrung, die ich gemacht habe damit. Also da muss man sehr smart und vorsichtig diese Belastung also einpflegen. Sehr vorsichtig soll nicht heißen, man muss schon intensiv machen, das ist eine harte Trainingsform, aber ich meine smart das in den Belastung, in den Trainingsalltag integrieren. Also um es anders zu beantworten, ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass wir das Haupttraining, beim Pascal jetzt zum Beispiel, waren das natürlich Kniebeugen und Kreuzheben, einmal die Woche gemacht haben, jeweils, und noch zweimal die Woche an anderen Tagen dieses Sehnenadaptationstraining. Aber dann halt super Late-Stage-Reha. Also das war dann kurz vor, wo er dann irgendwie, ich glaube, er hat dann kurz nach der Reha sein Personal Record irgendwie nochmal um, ich glaube, 15 Kilo überboten oder sowas. Also das war ganz, ganz am Ende.
Ich glaube, das ist ein super runder Schluss nochmal, um zu verstehen, wie diese Phasen ablaufen, was in welchen Phasen wichtig ist. Wie siehst du das so vom Übertrag von Patellaspitzensyndrom? Weil, ich meine, damit hast du dich hauptsächlich beschäftigt. Auf andere Sehnen, du hattest am Anfang schon mal erzählt, eigentlich ist das Konzept sehr, sehr gut anwendbar, auch auf Achillessehne zum Beispiel, Supraspinatussehne, was so die anderen beiden großen Bereiche sind, wo solche Tendinopathien auftreten. Ellbogen vielleicht noch, ne? Also so diesen Golfer-Ellbogen, Tennis-Ellbogen kennt man da ganz, ganz typisch.
Mhm.
Wie denkst du, ist es wirklich anwendbar? Oder muss man da bei den bestimmten Sehnen noch Dinge ja, beachten, weil also ich habe da tatsächlich aus meiner klinischen Erfahrung bisher sehr, sehr gute Ergebnisse machen können.
Ja, genau, ich auch. Und gutes Stichwort klinische Erfahrung, also weil das ist jetzt auch so eine Aussage, die ich auf jeden Fall unter, also zurückhaltend treffen würde, weil da habe ich nur relativ dünne wissenschaftliches Fundament drunter. Also was definitiv klar ist, also aus der Wissenschaft, was ich definitiv gelesen habe, ist, dass zum Beispiel die Supraspinatus-Sehne nicht, erstmal nicht, das kann ja in der klinischen Erfahrung trotzdem sich positiv auswirken, mit Sehnen wie Achillessehne oder Patellasehne gleichzusetzen ist, weil die Anforderungen anders sind. Also die haben nicht diese hohen Kraftübertragungen, habe aber noch nie jemand mit einer Supraspinatus-Sehne gerehabt. So, deswegen kann ich dazu ehrlich gesagt nichts sagen, aber ich weiß definitiv, dass da differenziert wird zwischen Sehnen wie Achillessehne und Patellasehne, die eine andere Anforderung wohl haben als die Supraspinatus-Sehne, was auch so den Verlauf angeht, anatomische Strukturen und so weiter. Das kurz zum einen. Das andere ist aber, dass ich Leuten, Betroffenen, die auch an anderen Sehnen Probleme hatte, halt dann, als die auf mich zugekommen sind, angeboten habe, das Konzept entsprechend auch dort zu testen. Was ich jetzt schon die gute Erfahrung mitgemacht habe, ist Quadrizeps-Tendinopathien, sprich oberhalb der Kniescheibe, die auch öfter auftreten, also Patellaspitzensyndrom unterhalb der Kniescheibe und oberhalb der Kniescheibe eben auch. Aber da muss man zum Beispiel mit ein bisschen anderen Winkeln arbeiten. Und das ist dann natürlich auch der Hinweis darauf, dass man logischerweise bei anderen Sehnen mit anderen Übungen arbeiten muss. Ja, ist ja klar. Also ich mache keine Kniestrecker für jemanden, der einen Tennisellenbogen hat. und das habe ich gemacht bei Tennisellenbogen, also Epikondylopathie,
ja,
glaube ich.
Genau.
Gut, sehr gut. Und das war das Interessanteste, das Kreativste, was ich gemacht habe, war eine Ursprungstendinopathie der Hamstrings, also am Sitzhöcker. Und ich habe halt exakt für beide Krankheitsbilder exakt das gleiche Protokoll von mir verwendet. Bin halt nur hingegangen und habe mir halt nach praktischer Überlegung überlegt, welche Übungen kann ich einbauen, um Schmerzreduktion, lange haltende isometrische Kontraktionen auszuführen, die auch mit einer gewissen Intensität, 70% ist im Originalprotokoll als Orientierung vorgegeben, ausgeführt werden können. Den Betroffenen mit der Hamstring Ursprungstendinopathie, den habe ich auf den Rücken legen lassen. Der hatte so ein, ich glaube, wie in so einem Fachwerkhaus, so einen Holzbalken irgendwo in der Scheune oder in seinem Trainingsraum und habe ihn einen Spanngurt oben, also überhalb von ihm, um diesen Holzbalken machen lassen, dann mit gestrecktem Bein in diese Schlaufe reingehen, also so wie als wenn er seine Hamstrings dehnen würde, also sein Bein stand dann senkrecht zur Decke und dann hat er quasi eine, ja, hat er versucht, das Bein zum Boden zu bringen. Also er lag auf dem Rücken, ein Bein senkrecht zur Decke in eine
und dann Hüftstreckung.
Genau, quasi Hüftstreckung ausführen lassen. Mhm. Und was da natürlich passiert ist, wenn man da den Winkel entsprechend gut wählt, dass halt die Hamstrings und der Zug dann über diese Ursprungssehne relativ intensiv sein kann so. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das war quasi dieser Spanish Squat, Wandsitzen, Beinstrecker für die Patellasehne, war das die Übung, die super gut diese langanhaltende Isometrie für den analgetischen Effekt für diese Sehne ausführen konnte. Bei der Epikondylopathie war das so ein, ich weiß nicht, wie man die nennt, halt so eine 45 Grad Arm-Rumpfwinkel, 90 Grad Ellenbogenwinkel und dann halt was Gewicht in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, wie man diese Übung nennen könnte. So, und dann hält man das halt einfach, also dass quasi die Hand einem nach unten sinken durch das Gewicht dem entgegengewirkt wird.
Ja, ich baue das anders auf.
Ja.
Ich nehme jemanden vor einen Langhantelständer,
ja,
pack die Stange ungefähr auf Höhe, wie man es fürs Bankdrücken machen würde,
ja,
und pack einfach die Stange voll mit Gewicht, dass ich nichts bewegen kann.
Aha.
Und dann hast du genau die gleiche Möglichkeit, dort isometrisch nach oben zu arbeiten.
Aber warte, für welches Krankheitsbild meinst du jetzt?
Für den Ellbogen jetzt.
Ah, okay, okay. Und in welche Richtung wird dann Zug ausgeübt? Oder wo wird dann gegriffen? Was?
Ich lasse dann nach oben drücken quasi.
Ah, okay.
Dass ich maximal anspannen kann,
ja,
auf der Innenseite vom Ellbogen.
Ja, perfekt. Und da kann man dann halt eben entsprechend mit ein bisschen Kreativität, wenn man halt Bewegung verstanden hat, das gleiche Konzept anwenden, dann in eine Kräftigung übergehen, in eine wenig dynamische Kräftigung. Klar, es gibt keine Sprungprogression für den Ellenbogen, aber da gibt es dann halt andere Herausforderungen in den späteren Phasen. Ich habe da ehrlich gesagt, das wird jetzt zu kompliziert, das zu besprechen, aber ich habe dann da auch viel mit zum Beispiel Handtüchern gearbeitet als Griffkraftentwicklung bei Klimmzügen bei ihm, aber es war auch ein Athlet. Fat Grips, ja, und da so ein bisschen multimodaler an die Entwicklung von Unterarmmuskulatur rangegangen, dann in den späteren Verläufen, wo bei Patella zum Beispiel Sprungprogression oder bei Achillessehnen Sprungprogression kommen. Und ich glaube, das wichtige Geheimnis ist, oder Geheimnis, also der wichtigste Punkt ist halt eben diese linear progressive Belastungssteigerung in einem Ausmaß, dass eben keine übermäßige Schmerzreaktion getriggert wird. Das ist so der Key-Faktor.
Ich bin ganz gespannt. Ich habe jetzt gerade neue Kunden, auch mit so einem Quadrizeps-Tendinopathie im Grunde. Mhm. Und wir sind jetzt gerade ganz am Anfang. Ich bin sehr gespannt, wie die sich entwickeln wird in der kommenden Zeit.
Also meiner Erfahrung nach ein wichtiger Faktor, also gestrecktes Knie 0 Grad, rechter Winkel 90 Grad, klar, dann ist die 70 Grad Vorgabe bei Patellatendinopathie. Ich habe gute Erfahrungen mit einem gebeugteren Knie gemacht. Mhm. Also sogar
über 70 Grad.
Genau. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Das war so der, eigentlich ehrlich gesagt, der erste und einzige Veränderung, die ich da ja benutzt habe. Und dann übrigens auch sehr gut dann auszuführen später mit dem Sehnenadaptationstraining.
Ja, genau. Also das war ganz spannend. Ich habe in der ersten Untersuchung mit ihr zusammen erstmal rausgesucht, ab welchem Gelenkwinkel sie nämlich diese Provokation erfährt. Mhm, und das ist nämlich genau über 70 Grad. Also sie konnte bis 70 Grad konnte sie schmerzfrei im Wandsitz zum Beispiel ausharren, auch über eine Minute, 90 Sekunden. Und wenn wir das nur minimal verändert haben Richtung 90 Grad, dann kam sofort diese Schmerzreaktion. Aha. Die aber dann über eine Minute, 90 Sekunden Haltezeit, ich habe sie ein bisschen länger halten lassen da tatsächlich, dann weniger wurde. Mhm. Was ich schon mal als sehr, sehr guten Punkt finde, um zu beurteilen, cool, dann wird die erste Phase auf diesem Weg schon mal funktionieren.
Genau, weil das ist dann dieses sogenannte Warm-up-Phänomenon oder dieser analgetische Effekt. Weil das ist ja auch so eine Sache beim Patellaspitzensyndrom, dass viele berichten, dass sie nach dem Warm-up, zumindest im Anfangsstadium, dass es besser ist. So, bis halt dann schwerwiegendere Veränderungen im Gewebe stattfinden, wo es dann halt auch während dem Warm-up und direkt danach und am nächsten Tag wehtut, wie es auch bei mir der Fall war irgendwann.
Definitiv. Was hältst du von so Patellaspangen, um gerade in der ersten Phase noch zu einer Schmerzreduktion zu führen?
Auch sehr interessanter Punkt. Also ich habe dazu eine Übersichtsarbeit gelesen, also speziell Patellaspangen. Die kam auch zu dem Schluss, dass es definitiv zumindest eine Schmerzreduktion, sprich subjektiv, hatte, der Einsatz von Patellaspangen. Ich persönlich kann auch eiskalt nur davon berichten, ich habe nichts ohne Patellaspange gemacht. Und es war einfach immer wieder so, ich habe die mal vergessen zum Training. Ja, okay, scheiße, muss trotzdem trainieren. Stärkere Schmerzen währenddessen, stärkere Schmerzreaktion danach. Was der Effekt davon ist, ich glaube eine Zeit lang, ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht physiologisch weiter beschäftigt, ob der Effekt jetzt irgendein kinästhetischer, sensorischer Reiz ist oder, wie glaube ich früher argumentiert wurde, dass dann da irgendwie die Zugrichtung angeblich der Patella ein bisschen beeinflusst werden kann, kann ich nicht sagen. Ich will mich auch gar nicht in die Diskussion begeben von Placebo oder nicht. Und ich wusste, ich war kritisch. Ich habe mir das auch mal tapen lassen in meinem ersten Jahr mit Kinesiotape und das hat richtig gut funktioniert, sage ich immer ganz ehrlich dazu. Ich empfehle das in keinem Deep Dive oder in keinem Jumpers Knee Hab Programm von mir. Also ich verweise darauf, das auszuprobieren, ob das hilft, weil mir hat es definitiv geholfen. Und als Athlet ist mir das egal. Mir ist egal, wie viel Prozent Längenänderung meine Patellasehne benötigt, um einen physiologischen Reiz zu auszulösen oder was analgetisch ist. Was mich nur interessiert ist, ich habe jetzt ein Spiel und mich lenken diese Schmerzen ab. Ich humple, ich kann nicht 100% geben. Alles, was diese Schmerzen reduziert, ich habe auch Ibuprofen genommen, aber nur vorm Spiel. Nicht wochenweise durch, sondern nur vorm Spiel. Dann ist das einfach eine andere Hausnummer, auf der man sich bewegt, als Athlet. So. Und als Betreuer, sage ich mal, ist es dann wieder anders. Ich kenne auch einige, denen hilft das gar nicht. Auch jetzt von den Volleyballern habe ich einen, der meint, es hilft ihm gar nicht. Das mag dann auch sein und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und gerade auch, was das Kinesiotape angeht, also ich bin ja auch gar nicht so krass in dieser Physiotherapie-Bubble drin, sage ich jetzt mal. Ich weiß aber...
Das ist gut so.
Ja, also kommt drauf an. Ich glaube, da finden ja auch viele Veränderungen gerade statt, gerade hin zu so einer aktiveren Trainingstherapie und so. Das klingt ja eigentlich erstmal vielversprechend. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, mir ist sehr bewusst, dass zumindest in dieser Instagram-Physiotherapie-Bubble sehr oft, ich sag mal, sehr negativ über dieses Kinesiotape berichtet wird.
Definitiv, ja.
Was wahrscheinlich auch physiologisch in Ordnung ist oder sowas, aber oder vor bestimmten Hintergründen Sinn macht, wenn man das als magisches Heilmittel verkauft oder so. Aber ich habe dann trotzdem mir mal die Mühe gemacht und habe mal eine Literaturrecherche betrieben und mir wirklich 7-8 Review-Artikel auch zu verschiedenen Problemfällen, Lower Back Pain, Patellatendinopathie, was war das andere? Ich glaube, Ich glaube auch Supraspinatus, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Review-Artikel angeguckt, auch ein paar also Nischenartikel. Unterm Strich, und dann ist mir das erstmal egal, wie verrufen das ist, kommt jede dieser Studien und Review-Artikel, Übersichtsarbeiten zu dem, zu der Schlussfolgerung, dass es, auch wenn es nur subjektiv ist, einen Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung hat. Und das kann man ja kritisch einordnen, das macht ja überhaupt nichts. Man kann ja trotzdem sagen, das behebt die Ursache nicht, genauso wie das analgetische Training. Aber trotzdem, ich würde deswegen auch nicht sagen, man muss den Einsatz davon massiv ausweiten oder sowas, würde ich auch nicht sagen. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich hoffe, das erreicht dann auch ein paar Hörer in dieser Bubble, weil mir sind durchaus Posts begegnet von, ich sag mal im deutschsprachigen Raum, angesehenen Instagram-Accounts in diesem Bereich, die halt da meiner Meinung nach eine sehr, wie soll ich sagen, eigenwillige Interpretation dieser Datenlage vorgenommen haben. Und das ist dann nämlich auch nicht richtig. Das ist, wenn man sich die Daten anguckt, dann ist das sehr klar, was da rauskommt. Auch wenn es nur subjektiv ist, es führt zu einer Schmerzreduktion in jeder dieser Übersichtsarbeiten. Und dann kann ich nicht einfach hingehen und sagen, wirkt nicht, funktioniert nicht, Scharlatanerei. Es kann sein, dass das verkauft wird als Scharlatanerei, meinetwegen, oder sowas. Das ist aber ein anderer Punkt. Und wie gesagt, zumindest ausprobieren, vor allen Dingen für Athleten, halte ich für sinnvoll. Gerade auch, wenn wir dann ja von Schmerzen sprechen und Chronifizierung und dass ich meine Koordinationsmuster ändere. Das war nämlich auch eine ganz wertvolle Erfahrung, dass ich das selber hatte. Ganz unbewusst habe ich auf einmal angefangen, auf dem rechten Bein, wo ich die Patellatendinopathie hatte, auf dem Vorfuß zu laufen, wenn ich vom Feld gejoggt bin. Links, ganz normal wie immer, Fersenläufer, war einfach so, keine Ahnung, so. Auf einmal fange ich rechts an, auf dem Vorfuß zu laufen, ist mir auf einmal aufgefallen. Das ist ja so ein intensiver Hinweis darauf, wie unbewusst dann der Körper auch Änderungen vornimmt, um Schmerzen zu vermeiden. Auch nochmal der Hinweis, Belastung im Knie reduzieren durch Sprunggelenk, Wadenkomplex, Achillessehne. Auch dadurch wird eben Belastung von der Patella ferngehalten, weil mehr Kräfte, die halt wirken in der Achillessehne und Wade, absorbiert werden können, wenn man dann Vorfuß läuft. Und das sind halt so dann Veränderungen, die nur durch die Schmerzen stattfinden. Ich weiß ja nicht, jetzt habe ich da eine Proteoglykan-Anreicherung in meiner Sehne, die zu mehr Wassereinlagerung führt, okay, vielleicht durch eine Schwellung oder sowas, sondern es ist so, es tut weh und deswegen verändert sich in meiner Koordination was. Und wenn ich allein dem schon entgegenwirken kann durch ein Taping, why not? Verstehe ich nicht.
Das war ganz häufig in den Backstage-Gesprächen mit Silvan und mir ein Thema. Mhm. Tatsächlich, weil die mir persönlich die Physio-Bubble zu extrem geworden ist. Und es war wie in der Politik mit links und rechts. Die einen, die nur noch verkaufen und nur noch Marketing machen, und die anderen, die dadurch sich gezwungen gefühlt haben, ganz in die extreme Richtung dagegen zu gehen und dann wirklich anzufangen zu bashen. Und man tut sich in dieser deutschen Physioszene, habe ich das Gefühl, vielleicht auch in der englischen, das weiß ich nicht, ganz, ganz schwer auf einen Middle Ground zu kommen, sich in der Mitte zu treffen und zu einigen. Deswegen finde ich das mega gut, dass du das einmal ansprichst, weil die Fähigkeit muss am Ende sein, relativieren zu können und zwischen all diesen Informationen, die von rechts und links kommen, irgendwie sich das Sinnvollste für sich selbst herauszuarbeiten oder vielleicht auch als Coach seinem Athleten dann trotzdem bestimmte Gadgets mit an die Hand zu geben, auch wenn die Wissenschaft nicht immer zu 100% sagt, so und so ist die Wirksamkeit. Ich finde, das hast du richtig gut gerade gesagt, und dabei sollten wir es jetzt auch sein lassen mit dem ganzen Gadget-Thema, glaube ich.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil das beschäftigt mich auch sehr und ich lese da ganz unsportwissenschaftlich sehr viel drüber, über Auswirkungen, Social Media, Digitalisierung und so weiter. Das ist ja nicht das Problem der Physioszene, sondern das ist ja gesamtgesellschaftlich. Man sieht ja diese Polarisierung überall, USA, Politik. Es geht halt zu den Seiten hin, also zu so einer Extremisierung oder wie man das nennt, und in die Mitte dünnt irgendwie aus. Und das beobachte ich halt in all diesen Bereichen. Das ist genau das, was du sagst. Es geht in die eine und in die andere Richtung, aber die Mitte wird irgendwie flacher. Und ich vermute, oder so wie man, wenn man diese Mechanismen so ein bisschen kennt, es geht um Aufmerksamkeit, da braucht man dann klare Aussagen und so weiter, dann ist das in jeder Bubble, egal ob das die Autotuning-Szene, die Leistungssport-Szene oder die Physio-Bubble ist, immer das Gleiche. Man muss Aufmerksamkeit erzeugen und so weiter. Und deswegen vermute ich, dass da eher das Problem drin zu suchen ist, leider.
Und die Wahrheit liegt ja so oft in der Mitte irgendwo.
Eben.
Ja. Ganz kurz, was ist eine Patellaschwange und wie funktioniert die genau, bevor wir mit dem Thema weitermachen?
Ja gut, ich erkläre das immer so, das ist das, was die ganzen Basketballspieler in der NBA um ihre Knie halt haben. Also das kennt meistens jeder, dieses Bild, weil sich jeder dann fragt, hä, was hat er um sein Knie? Also letzten Endes ist es einfach eine schmale Applikation, die man über die Patella, also sprich das unterhalb der Kniescheibe, um sein Knie machen kann und meistens mit einem Klettverschluss befestigen kann und die dann halt einen gewissen leichten Druck auf die Patella ausübt, wobei man dazu sagen muss, ich bin sehr, sehr am Zweifeln, ob dieser Druck durch den Klettverschluss ausreicht, den Kräften, die durch den Quadrizepsanspannung dann bei einem Sprintsprung, wie auch immer, ausgeübt werden, ob die irgendwie diese Patellasehne zu einer verändernden Zugrichtung oder andere Fasern, die dann da belastet werden oder sowas führt. Aber es ist Fakt, dass sehr viele Menschen eine Besserung dadurch in der Schmerzempfindlichkeit wahrnehmen, ich persönlich auch. Auch da gibt es übrigens viel Mist am Markt. Das ist wirklich eine witzige Story abschließend. Ich habe dann für mich in dem zweiten Jahr, in dem ich das hatte, die perfekte Lösung gefunden. Und zwar gibt es so ein, wahrscheinlich wurde das vielen, die das auch haben, irgendwie als Werbung schon mal angezeigt auf Instagram oder so. Es gibt so ein kleines Gummiband, was eigentlich erstmal geil klingt. Das ist ein Gummiband, was ich einfach nur drüber, also anziehe, ja, wie so ein Strumpf quasi, nur ist es halt unten offen, deswegen kann ich es bis oben hin hochziehen. Und ich habe mir das auch gekauft, absolut überteuerter Preis, war vollkommen überrascht, wie dünn das eigentlich alles ist und sowas. Hat seine Funktion auch überhaupt nicht erfüllt, aber ich habe dann gemerkt, dass meine klassische, ich weiß nicht mehr, wie die heißen die irgendwie Rehband oder sowas, diese grau-blauen Bandagen, diese deutsche Bauerfeind,
ja, genau.
Genau, diese ganz klassischen Dinge, da hat halt der Klettverschluss irgendwann nicht mehr gehalten, so. Aber die Patellaspange war gut und dann habe ich irgendwann rausgefunden, das war perfekte Kombination, dass ich diese Patellaspange mit dem Klettverschluss, der immer aufgeht, beim Rennen, bei jedem Springen und da drüber dieses kleine Gummiband, was absolut überteuert war, was in der Herstellung irgendwo wahrscheinlich 2 Cent gekostet hat und für, ich glaube, 15, 17, 20 Euro verkauft wurde, zur Fixierung drüber gezogen habe und das hat dann locker die ganze Saison durchgehalten und war perfekt.
Also, na, dann hat es also doch noch einen Nutzen.
Ja,
vielleicht was günstiger bekommen.
Auf jeden Fall, aber es war crazy. Also das war richtig für mich so, boah, okay, krass, das ist, klingt so geil. Es ist halt wieder diese Scheinheiligkeit. Klingt so geil, aber it's not.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir gerade da mal relativiert haben. Also so verrufen eine Applikation, eine Methode doch sein kann, wir müssen immer den Weg wieder schaffen, sowas zu relativieren und dann im Individualfall vielleicht doch einsetzen zu können. Weil wer bin ich als Betreuer, als Coach, als Sportphysio zu sagen, hey, ich könnte dir jetzt gerade helfen mit einem Tape, mit einer Patellaspange, whatever, aber aus meiner kritischen Sicht macht das keinen Sinn, deswegen gebe ich dir das jetzt nicht.
Mhm.
So, dann bin ich kein guter Betreuer, dann bin ich kein guter Coach.
Ja.
Und diesen Weg muss man dann wirklich schaffen.
Und an dieser Stelle setzen wir den Endpunkt zu dieser Folge, damit ihr frisch in die Woche geht und hoffentlich in der nächsten Woche zum Thema Hamstrings wieder mit einsteigt. Bis dahin, Leute, macht's gut.
Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut, bis dahin.